Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherner Alex.
Ja, hallo zusammen, Leute. Willkommen zu meinem Podcast am heutigen Sonntag. Ne? Wir haben den 21.09.2025. Und die Überschrift vom heutigen Podcast soll heißen, Mädels, raus aus der Deckung und Träume werden sofort erledigt. Das ist der Titel meines heutigen Podcasts. Er ist aufgegliedert in verschiedene Kapitel, ja. Das ist ja ziemlich komplex. Wenn jetzt schon ein Mann über Frauen redet, dann werden vielleicht manche die Augenbrauen rollen, ja. Aber sage ich, manche Frauen schreiben ja auch Bücher über Männer und wissen ja auch nicht, wie es ein Mann aussieht. Und darum kann ich ja aus meiner Erfahrung mal sprechen und kann auch mal über Frauen in meinen Kursen zum Beispiel sprechen. Ja, ich habe ja schon viele da gehabt. Nicht so viel wie Männer, aber Tendenz steigend. Es geht heute mal los. Ne? Kapitel 1 soll heißen, Frauen aus meiner Sicht früher und heute. Kapitel 2, das Klischee auf dem Mittelaltermarkt wurde erfüllt. Punkt 3, meine Tante Lilo. Punkt 4, Hobbys von Frauen und Männern, die ich in meinen Kursen immer so hinterfrage und so, ne? Wenn man sich so unterhält und so. Kapitel 5, meine ehemalige Vermieterin hatte 8 Kinder und war eine der größten Frauen, die ich kannte oder kenne. Und Kapitel 6 natürlich, Träume werden sofort erledigt. Und Kapitel 7, der Chef sagte mal zu mir, du bist ein harter Hund, Alex. So geht's heute mal los. Ne? Kapitel 1, Frauen früher und heute, aus meiner Sicht, ja, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Gibt's natürlich immer welche, die sagen, was erzählt denn da und so weiter. Ich erzähle hier einfach aus meiner Erfahrung heraus in meinen Kursen und ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, ich bin jetzt 50 Jahre alt und kann schon ein bisschen erzählen. Wenn ich so früher meine Mutter zum Beispiel angucke, meine Mutter eine ganz tolle Frau. Aber meine Mutter hat zum Beispiel den Führerschein erst sehr spät gemacht. Das hat bedeutet, wir haben ja auch auf dem Ort gelebt, ne, in Polgöns. Und mein Vater war immer auf Montage. Das heißt, der war sehr oft unterwegs, war vielen Hotels und wir waren oft in der Woche alleine. Und meine Mutter hatte keinen Führerschein. Das kann man sich das heute kaum vorstellen, dass eine Frau keinen Führerschein hat. Heute hat ja fast jeder Führerschein. Obwohl ja manchmal heute die Tendenz hingeht, dass viele auch keinen Führerschein machen, weil er einfach nicht mehr bezahlbar ist für manche Familien. Ne? Mit 4.000 Euro, das ist schon ziemlich schräg. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, ich war in Ferien bei meinen Großeltern in Nordrhein-Westfalen, das heißt Opa und Oma von der mütterlichen Seite. Und weiß ich noch, da kam abends ein Anruf und so und mein Opa hat so ein bisschen gelacht, deine Mama und so. Sag, was ist denn mit der Mama? Ich habe schon gedacht, irgendwas ist, sie ist krank oder so. Sagt, die will einen Führerschein machen, stell dir das mal vor. Marlene hat einen Führerschein, das kann ja nichts werden. Und habe ich mir gesagt, wieso kann meine Mama kein Auto fahren? Andere Frauen fahren auch Auto. Habe ich mir so gedacht, ne, da war ich vielleicht 10 Jahre alt oder so. Ja, sag, wieso denn nicht? Habe ich mir so gedacht. Natürlich habe ich auch erstmal blöd mitgelacht. Ja, habe das aber gar nicht verstanden, warum jetzt eigentlich über meine Mutter da gelacht wird. Na, gesagt, getan, meine Mama hat einen Führerschein gemacht. Mit einer Freundin zusammen aus Kirchgöns haben sie einen Führerschein gemacht. Und hat auch alles funktioniert und so. Und später ist meine Mama dann hier mit der Göttin gefahren. Ne, mein Vater hat ja Oldtimer gemocht und so, ja. Eine Citroën DS haben wir gehabt und so, das war, oder mal Mini Cooper, das ist meine Frau, meine Frau sah schon, meine Mutter hat dann mit dem Auto gefahren und so, hat uns überall hingefahren, zu Freunden und so weiter, zum Arbeiten ist sie gefahren und so und war alles super, ja. Nur mal zum Vergleich, das ist jetzt 40 Jahre her und heute denkt jeder, ist ja normal, dass jede Frau einen Führerschein hat, aber zu dieser Zeit war das eben nicht so, das war einfach nicht so. Oder wenn ich denke, die Männer sind arbeiten gegangen, die Frauen waren daheim und es hieß dann immer, die ist nur Hausfrau. Ja, die Frauen waren nur Hausfrauen. Wenn ich den Begriff nur Hausfrauen höre, ja, da kriege ich 300 Puls, kriege ich da, ja. Den Begriff können auch nur Leute besagen, die total auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind. Nur Hausfrau, das ist ja eine richtige Beleidigung fast. Nur Hausfrau ist eine ganz ehrenvolle Sache. Ne? Eine ehrenvolle Sache. Man kümmert sich um die Kinder, um die gemeinsamen Kinder und um den Haushalt und so weiter. Das ist doch nichts Minderwertiges, ja. Wir hatten mal eine Bekannte, hat sie mich so gefragt, hat gewusst, ich bin künstlerisch aktiv und so, hat gesagt, das ist ja toll, was du machst und so. Und dann hat sie die Elke angesprochen, was machst du so? Sagst du, ja, ich kümmere mich um die Kinder und so. Dann sagst du, ach so, du bist bloß Hausfrau. Das sind so Sachen, die verstehe ich überhaupt nicht, ja. Das ist sowas von ekelhaft, wenn man das sagt, ja. Ich habe einen sehr hohen Respekt vor meiner Elke, ja. Ja, was die alles gerissen hat, während ich auf Montage war und so weiter. Er hat sich um alles gekümmert und so, ja. So war das eben früher. Die Männer haben das Geld verdient und die Frauen waren zu Hause. Ja, bei uns war das ja so nicht, ja. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Aber ich erzähle eben aus meinem Leben. Und früher war das tatsächlich so. Die Frauen waren teilweise auf ihre Männer angewiesen. Ja, finanziell und so weiter waren sie einfach auf die Männer angewiesen. Und wenn die Männer sich gedacht haben, ja gut, suche ich mir eine neue Familie und so weiter, dann hat die Frau mal richtig belämmert dagestanden. Finanziell und so auch, ja. Nichts gehabt und so, ja. Das war wirklich so. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und jetzt hat sich das zum Glück gewandelt. Zum Glück hat sich das gewandelt, weil was gibt es über eine starke Frau? Ne? Also was gibt es da über eine starke Frau? Trotzdem habe ich immer noch einen Heidenrespekt, wenn sich jemand dazu entscheidet, dass zum Beispiel jetzt der Mann in dem Fall wie bei uns die Familie ernährt und sich die Frau um die gemeinsamen Kinder kümmert, dass jemand daheim ist, wenn sie von der Schule kommen, dass mit den Hausaufgaben gemacht wird, dass was gekocht ist und so weiter. Es gibt viele, die machen das ja nicht so. Wir haben das so gemacht, aber viele leben heute ein anderes Leben. Das heißt, die Kinder kommen relativ früh schon in den Kindergarten. Teilweise müssen sie nicht immer sauber sein. Ja? Bei uns war das damals so, wir konnten die Kinder mit 3 Jahren in den Kindergarten bringen und sie mussten sauber sein und so. Anders hätte man sie gar nicht genommen. Und wenn ich jetzt die Tierwelt zum Beispiel angucke, es gibt Wale und so, die gebären ihre Kinder und die können schon was. Die können schon schwimmen, die können schon selbstständig zu der Mama schwimmen und können da trinken. Ja, sind das Säugetiere, ja, und so weiter. Wenn ich jetzt ein menschliches Baby angucke, jetzt ohne, dass ich das böse meine, das menschliche Baby ist total auf seine Eltern angewiesen. Es kann sich weder selber umdrehen, ja, noch kann es selber nach der Milch suchen, ja, man muss es hinhalten und so weiter. Es braucht sehr viel Fürsorge, im Gegensatz zu vielen Tieren im Tierreich, die aber trotzdem jahrelang bei ihren Eltern bleiben. Für mich persönlich wäre es nicht vorstellbar gewesen, unsere Kinder früh wegzugeben, in fremde Hände quasi. Das hätte ich nicht gemacht, ja. Das hätte ich mit mir selber nicht vereinbaren können. Und meine Frau, die ist so auch gestrickt. Aber heute wird eben viel anders gelebt, ja. Das ist auch okay, das ist ja der Wandel der Zeit. Man muss ja mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Bei mir in den Kursen stelle ich auf jeden Fall fest, es kommen immer mehr Frauen mit. Und Frauen stehen voll im Leben. Das heißt, Frauen sind nicht mehr angewiesen auf ihre Männer finanziell. Das waren sie übrigens früher auch nicht. Weil wenn sie gewollt hätten, hätten sie ihre Männer richtig fertig machen können finanziell. Ja? Und heute ist das eben so, Frauen haben ihren Job, Männer haben ihren Job und so weiter. Frauen sind finanziell nicht abhängig von dem anderen und leben heute so ein bisschen anderes Leben. Das merke ich so bei mir in den Kursen zum Beispiel. Ja? Wenn ich zum Beispiel morgens, wenn die Leute zu mir in den Kurs kommen, es kommt jetzt ein Pärchen, oder auch eine Frau und ein Mann in einem Zweierkurs, wo sie sich gegenseitig nicht kennen, weil sie es halt geschenkt bekommen haben, dann frage ich immer so ab, so, ja, was habt ihr denn für Hobbys und so, ne? Und dann, das ist immer ganz verschieden, das hat sich auch die letzten Jahre gewandelt, aber da kommt man nachher in einem anderen Kapitel hin. Was ich damit ausdrücken will, ist, Frauen bei mir in den Kursen sind immer gerne willkommen, bei mir geht es nicht um Kraft. Es geht immer um Technik, um Sachverstand und dass man umsetzen kann, was ich einem sage. Meistens haben die sogenannten Fachleute, die schon ewig im Beruf sind und so weiter, die größten Schwierigkeiten. Und oft tun sich die absoluten Laien leichter, weil sie kopfmäßig sich noch auf was einlassen, was ich ihnen erzähle. Ja, das ist manchmal so. Das kann man manchmal schlecht erklären. Du hast einen da, der ist schon 40 Jahre Schlosser und der tut sich verdammt schwer bei mir und er ist am Verzweifeln. Und dann kommt zum Beispiel eine Frau und du denkst, ja, okay, berufsmäßig was ganz anderes und so und die reißt es einfach so runter. Man kann das schlecht sagen, ich kann das auch schlecht erklären, woran es liegt. Man weiß es eben nie, man weiß nie, wen man vor sich hat. Man denkt vielleicht, du hast jetzt so ein zierliches Mädel vor dir, bildhübsch, zierlich, ja, und so weiter. Weiß natürlich auch, dass sie eine Wirkung hat und so weiter. Und dann ist die handwerklich so auf Zack und hat so einen Biss, dass du dir als Mann denkst, oh, die ist mir aber weit überlegen in der Art, wie sie ist und so weiter. Ja, das kommt mir oft so vor. Ja, ich bin schon einer, der fest im Leben steht und denke, oh, ich bin mit allen Wassern gewaschen und so. Ja, aber manchmal muss ich mich belehren lassen. Ne? Da hast du ein zierliches Mädel hier stehen und die zeigt dir erstmal, wo der Hammer hängt. Ja, mir waren ja viel auf Mittelaltermärkten. Ja, am Anfang, wo die Kinder noch kleiner waren, war ich immer alleine da, ja, weil die Elke natürlich sich dann in der Zeit um die Kinder gekümmert hat. Und später war sie dann mit auf Märkten und die Kinder waren auch teilweise mit auf den Märkten, haben mit im Stand übernachtet. Das war eine schöne Zeit eigentlich, ja. Und was ich so erzählen wollte, ne, das schließt sich immer so ein Kreis für mich. Ne? Wir saßen oft auf Märkten und was hast du auf Märkten am meisten? Zeit. Also wenn du jetzt eine Würstchenbude hast oder Mandelstand, dann hast du keine Zeit, weil da bist du nur am Rödeln, bist nur am Verkaufen. Weil wenn so ein Artikel hier gebrannte Mandel und so 2 Euro kostet, kann sich das jeder Familienvater auch leisten. Und dann hast du natürlich auch, wenn du gute Ware hast, immer eine Schlange vorm Stand. Ja. Aber wenn du so ein Handwerker bist wie ich und wenn du Artikel hast am Stand, wo mehrere hundert Euro kosten, die hat dann nicht jeder einfach mal so dabei, dann hast du erstmal viel Zeit, um die Leute zu beobachten. Und das haben wir immer gemacht und so. Und ich habe ja gesagt, es hat sich so die letzten Jahre was geändert zwischen Männern und Frauen, was ich so feststelle. Ne? Zum Beispiel war immer so ein Klischee, ich musste immer drüber lachen, aber ich habe immer zu Elke gesagt, oh, da kommt wieder einer. Dann sagst du, oh ja, da könntest du recht haben und so. Und was ich damit meine, ne, das ist mir mal passiert, da kommt so ein Pärchen über den Markt geschlendert, ich habe die schon länger beobachtet, ja, die waren schon länger da, denen hat es auch gefallen, das hast du richtig gesehen, ja. Und du hast schon gemerkt, so hier ist eigentlich die Frau in der Familie ist die Macherin, wo alles fest im Griff hat. Und der Mann läuft wie so, die hatten 2 Kinder dabei und der Mann läuft wie das dritte Kind eben nebenher. So den Eindruck hat die Familie gemacht. Ist auch gar nicht schlimm, will das gar nicht runterziehen. Es ist mir nur so aufgefallen. Und dann sage ich zu Elke, jetzt kommt wieder einer. Ja, und dann kam die zu mir an den Stand. Ja, die Frau fand das alles ganz toll. Die hat auch sehr lange, die hat sich wirklich alles bei mir angeguckt. Meine ganzen Schmuckstücke, die Felle, die hat mir auch Fragen gestellt, wo ich die Knochen her habe. Dann habe ich gesagt, das mache ich alles selber. Und hat sie gefragt, wie denn? Die hat also sehr großes Interesse gehabt. Die hat das auch alles ihren Kindern zeigen wollen und hat immer gesagt, kommt mal her, Kinder, guckt euch das mal an. Das seht ihr selten. Du hast also gemerkt, sie möchte ihren Kindern Werte vermitteln. Werte vermitteln, wo was herkommt und so weiter. Der Mann stand so ein bisschen teilnahmslos dabei. Die hatte eine ganz enge Hose an, auch noch hochgekrempelt. Die war so eng, da hättest du fast die Adern auf den Genitalien erkennen können, ja. Und eine LKW-Planhandtasche hat er umgehabt und so. Das war so für mich das Klischee eines neumodischen Mannes, wie heute manche Männer so sind. Ich will das nicht abtun, nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber ich bin eben nicht so, für mich ist das manchmal schwer verständlich. Ja. Und dann sagt sie auf einmal zu ihrem Mann, hier, mach dir doch auch mal so ein Messer, ist doch voll cool und so. Ist doch voll cool, was hier so ist und so. Und dann sagt er, was soll ich mit dem Messer? Kauf du dir doch ein Messer. Und das ist das, was ich meine. Das Leben hat sich einfach geändert. Ne? Für jemand, für mich ist das schwer nachvollziehbar, weil ich bin jetzt einer, ich gehe in den Wald, ja, ich suche Pilze, ja, ich beobachte die Tiere, ich mag dicke Autos, ja, ich mag schweren Schmuck und ich mag eben Handwerk, ja, und so weiter. Und ich bin halt ein anderer Typ Mann. Aber das ist sowas, was ich oft gemerkt habe auf Märkten, dass sich das heute ändert. Oder wenn ich heute die Jugend angucke, die ist nicht mehr so, wie wir früher waren. Und das ist auch gut so. Ja? Nicht, dass das falsch rüberkommt. Es ist auch gut so, dass sich was ändert. Aber Frauen sind für mich immer so das Nonplusultra. Ich sage mal so, viele Frauen gucke ich mehr zu auf wie zu manchen Männern, muss ich echt sagen, ja. Das ist so, in meinen Kursen ist es so, es ist natürlich dominiert von Männern, ist ja ganz klar. Die kriegen das von ihren Frauen geschenkt und so. Und die Frauen denken sich oft, ja, das schenken wir unseren Männern, weil das können wir ja nicht und so. Das kommt daher, weil über Jahrzehnte lang immer geredet wird, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und wenn man immer eingeredet kriegt, dass man irgendwas nicht kann, dann kann man das nachher auch nicht. Das ist so, als wenn man seinem Kind immer sagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, dann kann das Kind auch nicht. Wenn man das Kind aber fordert, kann das Kind und dann wird es sich erweitern, den Horizont erweitern. Und deswegen mein Aufruf an die Frauen, Mädels, raus aus der Deckung. Lasst euch von den Männern nicht immer sagen, was ihr könnt, was ihr nicht könnt. Ihr könnt alles. Alles könnt ihr. Und wenn ich jetzt hier, Kapitel 3, ne, hier, ich hatte eine Tante, meine Tante Lilo hier. Oh Mann, hier, Tante Lilo ist schwer zu beschreiben. Kann man echt schwer zu beschreiben, ja. War in der Familie auch sehr, wurde von vielen fast gefürchtet, muss man sagen, ja. Eigentlich war es ein Sensibelchen. Aber sie hatte nach außen was an sich, wahrscheinlich auch durch ihr Leben geprägt, dass sie sich sowas nicht anmerken lassen hat, wenn sie mit sich gehadert hat. Nach außen war sie immer die Taffe, aber innerlich war sie das gar nicht. Damit kam viele schwer klar, haben sich von ihr abgewendet und so weiter. Aber eigentlich war meine Tante Lilo ein Sensibelchen. Aber Tante Lilo, muss ich sagen, eine Frau, wie sie im Buche steht, ja. Ich kenne das aus Familiengeschichten heraus und so. Ihr erster Mann hat sie betrogen und so, ne. Was hat Tante Lilo gemacht? Hat ihn verprügelt, ja. Hier, Tante Lilo hier. Das ist so ein Ding hier, wenn ich da in Ferien war. Die hat ein Taxenunternehmen, hatte die, ja. Die hatte ein Taxenunternehmen, das hat ihr gehört. Und mein Onkel Günther, also ihr Mann, haben das Geschäft zusammengeführt, aber sie war da schon die Chefin und hat die Ansagen gemacht, ja. Und man konnte neben Tante Lilo eigentlich als Mann überhaupt nicht bestehen, weil sie so fest im Leben stand, ja. Sie war eine richtige Patriarchin. Aber trotzdem eine ganz sensible, ich habe das auch relativ früh erkannt, wenn ich sie beobachtet habe, in ihren ruhigen Momenten habe ich immer gewusst, sie ist angefasst jetzt persönlich. Und sie hat es aber nie so nach außen gezeigt. Tante Lilo war zum Beispiel eine Frau, das war eine der ersten Frauen im Nachkriegsdeutschland, die den Omnibus-Führerschein gemacht hat. Ja, die war fest im Sattel hier. Die hat Omnibus gefahren an der Großglockner hier Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Ja, da war das für eine Frau schon richtig tough. Da hast du bei Frauen das so gar nicht gesehen und so, ja. Jetzt zum Beispiel am Großglockner ist ihr mal ein Bus abgebrannt und so. Ja, und dann hat sie da wochenlang festgesessen und so weiter. Und das hat sie so erzählt. Und ich war oft mit Lilo unterwegs im Taxi. Die hatten auch Krankenfahrten und so. Ich muss sagen, Lilo ist meistens tagsüber so gefahren oder am frühen Abend. Und abends, wenn es dann drin ging, die Leute von den Kneipen abzuholen und so, da ist eigentlich Günther gefahren, ja. Oder irgendwelche Leute irgendwo in Puff fahren oder so, dann ist eigentlich Günther gefahren. Und Lilo hat so das Tagesgeschäft gemacht, die Krankenfahrten und natürlich den Taxiruf, ja. Weil früher war das ja nicht so wie heute mit Smartphones, sondern ich weiß noch, als kleiner Bub habe ich da am Funkgerät gesessen. Ich fand das total geil, die hatten ja auch ein paar Angestellte. Und dann kamen da die an, da habe ich gesagt, hier, da hinfahren und da hinfahren. Ich fand das sowas von toll, ja. Und dass eine Frau sowas reißt, ja. Dann hatten die hatten noch ein Boot, hatten die, ja, an der Ostsee und so. Da war ich mit denen auf dem Boot unterwegs, ja. Und ich weiß noch hier, der Günther hatte schon mehrere Herzinfarkte und so. Aber hier, Günther, müsst ihr euch vorstellen, ein Taxifahrer aus dem Bilderbuch. Prinz Heinrich Mütze, Koteletten, Raucher, eine Zigarette nach der anderen, aber ein toller Kerl. Ein toller Kerl. Eine Erscheinung, ja. Für mich eine Erscheinung, und immer ein Vorbild gewesen. Ja. Wenn ich zum Beispiel die beiden besucht habe, die hatten auch ein kleines Häuschen da kurz vor der Fehmarnsundbrücke, ja, in Kremersdorf. Und immer wenn ich da hingefahren bin, ich hatte damals so ein 240er Volvo, ja, und immer wenn ich weggefahren bin nach Hause, kam erstmal Günther und Lilo, so, machen wir erstmal Kontrolle vom Auto. Lilo hat guckt, hier, die Flasche da unten muss weg, die kann in die Pedale reinrutschen und so. Und Günther, hier hast du schon am Ölstand geguckt und so. Sagte, ja, vor 2 Wochen sage ich nichts, das wird jeden Tag gemacht. Hier Ölstand, dann hier Glycerin, Kühlwasser und alles überprüft, hier die Reifen angeguckt und so. Man muss immer alles angucken. Wir sind Helden der Land der Straße, hat er gesagt, wir müssen immer auf unsere Werkzeug achten. Unser Auto ist das Werkzeug, ja. Und das hat mich bis heute geprägt, ja. Tante Lilo und Onkel Günther, die haben mich geprägt bis heute. Und das ist so eine starke Frau. Starke Frauen gab es immer. Starke Frauen gab es immer und wird es zum Glück auch immer geben, ja. Und der Mann braucht ja überhaupt nichts denken, sondern die meisten Frauen sind standfester wie die meisten Männer, die ich kenne. Mich übrigens eingeschlossen, ja. Also wenn ich hier die Elke angucke, die geht mit 39 Fieber noch zum Arbeiten und ich liege mit 37,2, liege ich jammernd auf dem Sofa, ja. Ja, Frauen sind einfach hart im Leben. Das merke ich auch in meinen Kursen. Ja, mit Tante Lilo hatte ich zum Beispiel hier, da war ich schon mit dem Taxi unterwegs, war schon ein bisschen Glatteisen so gewesen, ne. Hier war Glatteis gewesen, da hat sich Lilo gedreht und so und hat das Auto wieder gefangen und so. Und dann sagt er, oh, das war aber knapp, hä? Das war ja eine Spaßfahrt, ne? Ich habe im Auto gesessen, ich hatte so ein Vorbild mit Lilo, ja. Lilo war ja eine Geschäftsfrau für mich, ja, habe ich so aufgeschaut. Lilo hatte eine Karte für die Metro und so, da war ich da einkaufen und so. Und das war echt eine tolle Zeit, muss ich sagen, ja. Richtig tolle Zeit. Hier, Tante Lilo, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, ja. Das war eine richtig taffe Frau. Hier Kapitel 4, da geht es mal so um die Hobbys von Frauen und Männern. Also ich habe ja mittlerweile, die Kurse mache ich ja jetzt, mittlerweile bin ich ja im 8. Jahr mit den Kursen. Ja. Also angefangen mit der Schmiederei habe ich ja 2000. Ja. Hier mit den Kursen habe ich angefangen 2017. Der erste Kurs war ja auch eine Frau, ne? Freundin von uns mit Bruder und Vater. Ja. Also auch eine Frau. Ja. Und auch alles super geworden und so. Und jetzt ist bei mir in den Kursen immer so, die Leute kommen morgens an. Ne? Also erstmal haben sich ja die Leute, die bei mir in die Kurse kommen, haben sich ja mit mir beschäftigt. Du kannst ja, es gibt ja ein paar Messerschmiede in Deutschland und auch in Bayern, wo sowas anbieten wie ich. Natürlich nicht mit historischen Stele, sondern so, was man halt überall so machen kann. Viel mit Damast oder auch mit viel mit vorgefertigten Klingenrohling. Das gibt es bei mir natürlich nicht, ja. Bei mir wird alles von Hand gemacht. Ne? Von der Klinge über den Griff bis zur handgemachten Lederscheide. Alles aus einer Hand mit ehrenvollen Materialien. Ja? Im Fachhandel kaufe ich eigentlich nur Werkzeuge und ein paar Monostähle. Sonst ist ja von mir alles selber hergestellt. Die historischen Stähle muss ich natürlich über Sammler und so, über Netzwerk, seriöses Netzwerk und so weiter kaufen, erwerben oder auch tauschen. Ja, ansonsten ist das bei mir einer der wohl besondersten Kurse Europas, ja, weil es eben nicht nur um Schmieden an sich geht, sondern um eine Haltung im Leben, ja, und über einen Stand im Leben, der wichtig ist. Man hat ein starkes Herz, ja, ein starkes Herz. Das wird bei mir so gelebt, ja, darum geht es bei mir, ja. Mit dem Herzen sieht man gut. Und wenn die Leute dann bei mir aussteigen, ne, die Leute sind manchmal aufgeregt, ne, die haben mich im Internet gesehen, ja, oder im Fernsehbericht oder so, oder auf YouTube haben sie mich gesehen oder haben auch einen Podcast gehört, ja, und dann sind die ein bisschen aufgeregt und ich finde ja das Tolle, was so erhebend für mich ist, die hatten ja die Wahl im Internet und die haben sich für mich entschieden, für mich als Person und meinen Kurs haben sie sich entschieden und dann stehe ich da mit stolzer Brust, ja. Und die Leute denken ja, der Blechern Alex, da komm hin, der steht wie ein Fels. Natürlich muss ich auch sagen, ich hatte auch mit mir selber, ja. Und bin nicht immer so fest, wie ich vielleicht nach außen wirke, sondern ich reflektiere auch und bin manchmal psychisch auch schwer am Kämpfen mit mir, ja. Meine Dämonen kommen manchmal ziemlich hart an der Grenze, ja. Ich habe gelernt, mich mit ihnen einzulassen und irgendwann gehen sie wieder, ja. Manchmal bin ich auch froh, wenn sie kommen, ja. Muss ich sagen, ja. Weil dann weiß ich, okay, sie gehen wieder und sie sind ein Teil von mir, ja. Also so fest stehe ich auch nicht immer, aber trotzdem habe ich einen festen Stand. Auch wenn ich manchmal hader, mache ich immer weiter. Immer weiter, ne? Nicht stehen bleiben, immer geradeaus, nicht rückwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, sagt man, ja. Auch wenn man mal strauchelt im Leben, macht man immer weiter. So, jetzt sitzen die Leute, ja, die kommen aus dem Auto raus. Wenn es Sommer ist, sitzen wir vielleicht noch paar Minuten draußen, rauchen die Leute noch Zigarette oder trinken Kaffee. Dann palavert man ein bisschen und so. Und dann kommen natürlich die typischen Fragen. Ja. Wir halten uns dann den ganzen Tag zusammen auf. Ja. Und dann sage ich, hier, was machst du so beruflich und so? Ja. Und erzählt mal so. Und dann sage ich, und so, und was habt ihr für Hobbys und so? Und jetzt ist das ja noch gar nicht so lang. Ja. Jetzt mache ich seit 8 Jahren die Kurse. Und jetzt muss ich schon sagen, jetzt habe ich ja mehrere tausend Personen schon hier gehabt. Ne. Ihr müsst euch vorstellen, 3-4 Kurse pro Woche, das über 8 Jahre. Das summiert sich, ja. Also sind schon mehrere tausend Leute hier gewesen, ja. Auch hier, wo Messer angucken, kauft ja nicht jeder ein Messer, wenn er hier ist. Aber waren schon viele Leute auch hier und so. Und was ich auch in 20 Jahren Marktgeschichte erlebt habe und so, da habe ich natürlich ein breites Feld, wovon ich erzählen kann. Und ich war ja auch 26 Jahre Monteur. Also ich habe durchaus was zu erzählen, ja. Mir kommen Ideen, das gibt es manchmal gar nicht, was mir so alles einfällt. Und da frage ich Leute, Hobbys, ne, Hobbys, ja. Vor ein paar Jahren haben die Männer, das ist gar nicht so lange her, Männer, wenn du gefragt hast, was habt ihr Hobbys, ja? Motorradfahren, ja. Hier, Buschkraften war mal zeitlang ganz aktuell. Momentan hört man weniger davon, ja. Buschkraften, ja. Und sag, was macht er sonst so? Ja, Sport. Sag, was macht er so? Ja, Kampfsport, Judo, Boxen, was auch immer. So, das waren die Hobbys, ja. Wenn du heute Männer fragst, ja, wenn ich heute die Männer nach den Hobbys frage, dann sagen sie immer, also ganz oft, Kinder, unsere Kinder sind unsere Hobbys und Kochen. Deswegen machen bei mir die meisten Männer in den Kursen machen Küchenmesser. Wenn ich Frauen frage, was habt ihr für Hobbys, ja, die Klischees sind abgeräumt, ja. Das ist nicht mehr wie früher. Dann sagen die zum Beispiel oft, ich mache gerade einen Jagdschein, ich gehe wandern, ich gehe in die Berge, ich mache mit Holz und so weiter. Und da denkst du immer, das hat sich echt gewandelt. Jetzt will ich Kochen überhaupt nicht schlecht machen bei Männern. Nicht, dass das falsch rüberkommt von irgendjemandem, wo unbedingt wirklich was falsch verstehen möchte, um mich zu kritisieren. Nicht falsch verstehen. Mein Opa, väterlicherseits, Pilot im Zweiten Weltkrieg, hat auch immer nur gekocht. Und die Frau Hanna, meine Stiefoma, hat abgewaschen. Und mein Opa hat gekocht. Ich möchte das gar nicht schlecht machen. Das hat nichts mit männlich und unmännlich zu tun. Damit will ich nur sagen, die Hobbys haben sich gewandelt. Und ich möchte dazu sagen, Frauen machen meistens Outdoor-Messer bei mir in den Kursen. Weil sie eben Jäger sind, Jägerin sind oder was auch immer. Ja, und so weiter. Das, man weiß überhaupt nie, wen man vor sich hat. Das ist ja das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Ja, das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Ja, du hast jemanden vor dir, der sieht so aus wie ich, ja. tätowiert, an der Hände, am Kopf und so weiter, am Hals. Und dann denkst du, dann hat man früher immer so die Klischees gehabt, oh, der ist bestimmt ganz gefährlicher, ja. Das ist so der Grund, warum meine Eltern früher nicht wollten, dass ich mich tätowieren lasse, so, weil die Tätowierten waren so verrufen und so. Und die haben immer schon mit dem Klischee gespielt. Tätowierte waren noch nie anders wie Untätowierte. Sondern sie waren einfach ein bisschen freier, weil sie was gemacht haben, was andere auch gerne gemacht hätten, aber sie nicht getraut haben. Deswegen war das immer so ein besonderer Menschenschlag. Aber das heißt nicht, dass du als tätowierter Kerl oder Frau härter bist wie die anderen. Das ist natürlich Bullshit. Du kannst dich auch in einem Motorradclub aufhalten und eine Kutte anhaben und in der Gruppe ein starker Kerl sein und privat bist du trotzdem in der Loge, wenn du alleine bist. Ja? Sondern das, was du nach äußerlich, wie du erscheinst, das sagt über dich erstmal überhaupt nichts aus. Sondern der Charakter kommt von Herzen. Den kannst du mit Klamotten und Lifestyle und so weiter, kannst du den nicht härter oder weicher machen, sondern dein Charakter ist, wie er ist. Und das habe ich in meinen Kursen gelernt. Du weißt nie, wen du vor dir hast, ja, und was die Leute so machen. Und wenn du über jemanden urteilen willst, kehr erstmal vor der eigenen Haustür, ja, und in dessen Schuhen musst du erstmal gelaufen sein. Es gibt so harte Schicksale, die ich in meinen Kursen erlebe, ja, und die leben hier trotzdem ihr Leben weiter. Und dann gibt es Leute, die bemitleiden sich die ganze Zeit selber und machen alle anderen Schuld für ihr Leid im Leben und so. Und sowas hasse ich ja wie die Pest, ja. So, wenn man alt genug ist, auch wenn man schwere Kindheit hatte und so weiter, ja, dann lebt man einfach ein anderes Leben, macht es mit seinen Kindern anders und kann, jeder hat die Chance, ob er ein guter Kerl ist oder ein schlechter Kerl oder eine tolle Frau und eine schlechte Frau. Jeder hat das in den Händen. Und das wollte ich mal in dem Kapitel so sagen. Ne? Die ganzen Leute, wo ich hier kennenlerne, Frauen und Männer, ne? Da erlebst du manchmal Schoten, ja. Also ich könnte ganze Bücher jetzt mittlerweile füllen. Ne? Vielleicht melde ich mal irgendwann jemand bei mir, der oder die mit mir ein Buch schreiben möchte, ja. Über meine Montagetätigkeiten, über meine Kurse, über mein Handwerk, über die Erlebnisse, die ich hatte in den Kursen, wer so alles bei mir war, was die Leute so für Erfahrungen im Leben haben. Es ist manchmal unglaublich, was Leute für eine Geschichte haben. Und wo du denkst, da gehen so viele, würden da dran zerstören und kaputt gehen, ja, und die Leute machen trotzdem weiter, weil sie starke Charaktere sind, ja. Ja, das Kapitel 4, denke ich mal, ist damit mal abgehakt, die Hobbys und so, ja, die ganzen Klischees und so, die man früher so gedacht hat, die existieren heute nicht mehr, ja, sondern heute kann jeder alles machen, ja, ob Frau, ob Mann, ob Transe, ob was auch immer, ja, jeder steht fest im Leben und wenn man zu dem steht, was man ist, und das auch selbstbewusst nach außen präsentiert, wird man auch von allen akzeptiert. Das ist, glaub, Fakt. Wenn du was nach außen rüberbringst, wo du fest dazu stehst und wo du unbeirrbar drin bist, dann akzeptieren das auch deine Mitmenschen. Ob du Frauen magst, ob du Männer magst, ob du beides magst oder was auch immer. Wenn du fest im Leben stehst, respektieren dich die Menschen. Wenn du zweifelst an dir selber, dann zweifeln die Leute auch an dir. Und so ist das einfach. Kapitel 5, ne? Boah, hier, ich bin ins Allgäu gezogen, ne? 1995, ja. Als ziemlich oberflächiger Kerl, ja. Wie ich so gedacht habe, ja, hier, früher in meinem früheren Leben, habe ich ja schon oft im Podcast erwähnt, ne? Ein Kerl ist tätowiert, ist massiv, trainiert, Kraft hat er, ja. Wenn es irgendwie noch geht, hat er einen dicken Hund und so ein dickes Auto, ja. Da habe ich gedacht, Kerle, ja. Mein Gott, dann bin ich nach Bayern gezogen und dann bin ich mit der ländlichen Bevölkerung in Kontakt getreten. Ich habe ja früher Milchsammelwagen repariert und war nur mit den Leuten unterwegs, die auf dem Land leben und so. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das alles, was ich mir so gedacht habe, dass das alles Schwachsinn ist. Ja. Sondern die richtigen Männer, das sind die, die sich um ihre Familie kümmern, ja, die ihre Kinder abends trösten, ja. Und nicht ihre Kinder im Elend irgendwo lassen und dann abends am Stammtisch hocken, ja, sondern die wahren Männer kümmern sich um ihre Frauen, leben Brauchtum, achten die Natur, ja, und haben das gar nicht nötig. Das habe ich hier erfahren. Das muss ich sagen. Das Allgäu hat mich auf jeden Fall zu einem besseren Kerl gemacht. Und was ich sagen wollte, da bin ich hier hingezogen, ne? Nach Havang bin ich hingezogen, ja, und da gab es eine Frau, ich habe bei einem gewohnt. Ja, der hat ein großes Unternehmen gehabt, landwirtschaftliches Unternehmen und so. Und die haben 8 Kinder, ja, das heißt, das 8. Kind kam gerade auf die Welt, wo ich mal die Frau Elke kennengelernt habe, ja. Und da, mit den Leuten kannte ich ganz gut, ich sage ja auch keine Namen und so. Ich konnte sehr gut mit denen, ja, das waren auch so Leute, die haben mich respektiert, ich habe sie respektiert. Ich war noch sehr jung, ja, Und trotzdem haben sie mir alle Möglichkeiten eröffnet, ja. Manchmal haben sie mich sogar mitbekocht, wenn sie wussten, ich war die ganze Woche unterwegs und habe überhaupt keine Zeit zum Einkaufen. Ich war erst kurz von daheim weg und so. Die haben ja gewusst, das ist auch nicht so einfach für mich. Ich bin ein ganz junger Kerl und trage eine riesen Verantwortung, ja. Für ganz Bayern, Schweiz und Österreich, zuständig für die ganzen Milchsammelwagen und so. Haben mir einen tollen Stand ermöglicht, einen tollen Start im Allgäu. Hab viel von den beiden gelernt. Und die Elke war schwanger, ne, mit unserem Sohn, ja, Niklas und so. Und wir haben uns vorher nie schlau gemacht, ne. Hier mit vorbereitenden Maßnahmen, ne, hier, wie man Kinder auf die Welt bringt, wie das alles ist. Da gab es auch damals schon so Kurse und hast du nicht Geburtsvorbereitungen, sowas. Haben wir alles nicht gemacht, ja. Weil die hat zu mir immer gesagt, hier, deine Elke, die ist ein Mädel vom Lande, die macht das, mach dir keinen Kopf, die Elke macht das. Und da hat sie recht gehabt. Ja, da hat sie recht gehabt, weil die Elke fest im Leben steht, ja, und einfach die Sachen durchzieht und fertig. Na, auf jeden Fall war es so gewesen, ja. Ich hatte eine Halle gemietet, wo ich Milchautos umgebaut habe und so, ne, bei den beiden, ne, und hier. Ich hatte keinen LKW-Führerschein, aber da stand da halt da der LKW mit dem Hänger und ich wollte rückwärts in die Werkstatt und so, ja. Oh, Mensch, ich habe, ich glaube, 2 Stunden gemacht, meinte er, ich werde da reinkommen mit dem Hänger, ja. Keine Chance, ja. Keine Chance, ne. Und da kam sie, ich sage jetzt den Namen nicht, ne, sag ich, oh, kannst du mir helfen? Also zu der Frau, ne. Oh, kannst du mir helfen? Ja, komm, klar, nimm mal ein Kind, habe ich das Kind genommen, ja. Und die hat mich da reingesetzt, hier, kurz hier, guck da, kurz da, guck, bopp, war so eine Halle drin. Da habe ich mir, hier, wie meine Tante Lilo hier, der große Bus unterwegs und die hat mir einfach das Ding da reingezirkelt, ja. Schadet doch nichts, wenn man als Mann eine Frau fragt. Ich finde das eigentlich toll, wenn man als Mann eine Frau fragen kann, kannst du mir helfen? Als Mann eine Frau zu fragen, kannst du mir helfen? Ich kann das nicht. Das ist doch nichts Schlimmes, ja. Ja, man muss doch nicht als Mann alles können, ja. Die Frau hat mit denen da reingezirkelt, das fand ich total toll, ja. Und da hatten wir später ein Erlebnis, ja, hier. Zum Schießen hier. Da könnte ich heute noch in die Hose ballern, wenn ich das daran denke, ne. Hier, unser Sohn ist auf die Welt gekommen und so, ja. Die Elke, damals war es noch so, ja, damals, ja, gerade mal 25 Jahre her, aber die Welt war eben eine andere, ja, auf jeden Fall. Die Frau ist noch ein paar Tage in der Klinik geblieben und bei unserem Sohn war es noch sogar noch so, da hat man zum Stillen gebracht und hat man wieder geholt. Ja, der war nicht neben dem Bett. Bei der Tochter war das später so, 5 Jahre später, ja. Aber der Niklas wurde danach immer noch geholt und lag in so einem Schiebewagen mit den anderen Babys in so einem Zimmer, ja. Und die Frau hat ihre Ruhe gehabt an der Zeit und konnte sich langsam auf das Muttersein vorbereiten. Hat es nicht sofort da gehabt, sondern hat sich langsam darauf vorbereiten können, wenn sie ihn wollte, hat es mal ihn gebracht. Und danach hat man wieder weggebracht, damit sie auch mal in Ruhe schlafen konnte und so. So, damit sie auch schön ausgeruht nach Hause kommt und damit sich alle schön drauf einlassen können. In der Zeit habe ich Kinderzimmer vorbereitet, wir haben ja nichts vorbereitet, ne. Bin ja kein gottesgläubiger Mensch, ja, aber ich bin trotzdem ein bisschen abergläubig. Ich habe immer so die Befürchtung gehabt, wenn man das alles vorher schon machen könnte, könnte was passieren, ja. Drum haben wir nichts gemacht. Kein Kinderwagen, nichts geholt, kein Bett, nichts, ja. Dann habe ich Kinderzimmer, der ist dann alles vorbereitet. Kinderbett geholt, Kinderwagen geholt und ein paar Tage später habe ich die Elke mit dem Sohn aus der Klinik geholt. Aber was ich noch sagen wollte hier, ne, mit meiner Vermieterin, ne, sind wir ins Krankenhaus gefahren, haben wir die Elke besucht. Ne, sagst du, musst natürlich einen Besuch machen bei der Elke. Ein paar Blümchen mitgebracht, Schokolade und hat sie 3 Kinder dabei gehabt von ihren 8. 8 Kinder hat sie gehabt, das 8. kam kurz vor unserem Sohn, ja. Hat sie 3 Kinder dabei gehabt, ja. Und wir kommen bei der Elke aufs Zimmer und die Elke hat sich auch gefreut. Und die Elke, ihre Zimmernachbarin, ne, die hat auch ein Kind gekriegt, ja. Das war auch so ein bisschen so quengelige, ne. Oh, die war ständig überfordert und so. Da ich mir, Mensch, Mädel, wenn du jetzt ständig überfordert bist, wie sollst du das denn mit dem Kind machen und so, jetzt reiß dich mal zusammen, habe ich mir so gedacht, ja. Ich habe es nicht gesagt, ja. Auf jeden Fall komme ich da mit der Frau rein, mit meiner Vermieterin, ne. Haben wir die Elke besucht und da sagt die Nachbarin von der Zimmernachbarin von der Elke, boah, 3 Kinder, boah, wie schaffen sie denn das? Und da sagt die halt so ganz normal hier, kein Problem, da lässt sie, fünf habe ich daheim gelassen, dann geht das. Und dann musste sie so drüber lachen, ne? Die wusste überhaupt nicht mehr, was sie sagen sollte und hat gemeint, die macht einen Spaß, ne? Nein, die Frau hatte 8 Kinder. Und das hilft doch nichts, du kannst doch jetzt nicht schwächeln, wenn du 8 Kinder hast, ja? Wenn du 8 Kinder hast, dann musst du als Frau voll stehen, ja? Da kannst du nicht schwächeln, da hast du überhaupt keine Zeit für, ja. Schnupfen gibt's da nicht. Der Schnupfen geht überhaupt nicht an dich ran, weil du so im Saft stehst, dass ein Schnupfen überhaupt nicht an dich rankommt. Das ist wie bei mir, ne, wenn ich am Schmieden bin, ne, manche Leute, die Elke ruft ja immer eine Woche vor der Kurse und so weiter, ruft's an, wie es abläuft und so, wann er kommen soll, ja, was er isst und so, ob er irgendwas beachten muss beim Kochen und so. Und dann sagt's immer hier, wenn er krank sei, kommt er bitte nicht, ja. weil ihr steckt mit dem Herrn auch der Alex an, dann muss man wieder die Kurse absagen. Und wenn wir euch die Kurse absagen wegen Krankheit, findet ihr auch nicht so lustig. Ja. Und deswegen kommt bitte nicht, wenn ihr krank seid. Ihr müsst dann noch nicht ewig warten, sondern da gibt es schon einen Ausschweichtermin und so. Ja. Und dann kommen Leute, die sind trotzdem krank. Ja. Dann steigen die aus. Und da denke ich mir, ja, eieiei, die Elke hat es so extra gesagt. Ist ja auch ein bisschen respektlos, denke ich mir oft. Dann hast du ja die Elke angelogen. Die Elke hat es dir gesagt, sollst du dann kommen, stehst dann trotzdem krank hier. Ah, sag ich, mein Gott, was willst du machen? Ja, kannst nichts machen, so Leute gibt's ja. Bisschen egoistisch eigentlich. Weil wenn du richtig krank bist, gehst du nicht irgendwo hin, steckst du Leute an. Na, auf jeden Fall ist das bei mir aber so, aber eigentlich werde ich gar nicht krank, ja. Aber wisst ihr, wann ich krank werde, ja? Wenn ich mal ein paar Tage Urlaub habe, dann bin ich krank. Ja, das hängt immer damit zusammen, wie früher, weil man immer gesagt hat, wenn du in die Rente geht, wird es mal gefährlich für dich. Oder wenn du zur Ruhe kommst, dann kommen die Herzinfarkte. Das ist einfach so. Ich stehe immer unter Spannung und rum geht das an mich alles nicht hin. Aber wenn ich ein paar Tage Urlaub habe, dann habe ich Rotznas. Ja. Das ist einfach so. Da kannst du die Uhr nachstellen. Ja. Das ist fast immer mit einer Kopfsache. Ja. Natürlich gibt es mal Sachen, da kannst du nichts gegen machen. Ja. Stößt dich irgendwo an, brichst dir den Arm oder was weiß ich, schlägst den Zahn aus, kannst nichts machen. Ja. Aber so ein Virus, so ein Bakterienmischstück oder was, die gehen eigentlich an dich nicht ran, wenn du voll im Saft stehst. Die gehen an dich ran, wenn du schwächelst oder wenn du zur Ruhe kommst, ja, dann kommt sowas. Ja. Immer nur dann kommt es. Und das ist wirklich so. Ich weiß ja, woran es liegt, ja. Wir haben zum Beispiel unsere Hausärztin, die sagt auch immer, wenn sie Urlaub hat, dann wird sie erstmal die ersten Tage krank. Ja? Das ist dann, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Deswegen sage ich immer, am besten kommt der Körper gar nicht zur Ruhe, sondern gibst immer Vollgas. Ja? Immer Vollgas. Deswegen sage ich immer, Kapitel 5 soll auch heißen Vollgas. Ja? Immer Vollgas. Hier Kapitel 6. Träume sollen sofort erledigt werden. Wisst ihr warum, ja? Ich muss da mal ein bisschen ausholen. In einer meiner ersten Folgen, ist ja mein Freund Carsten, ist ja verstorben 2009 an einem Herzinfarkt mit 39. Der hatte auch nur Träume und so weiter, ja. Konnte er nicht mehr verwirklichen. Das war für mich auch damals so eine Eingebung. 2009 war für mich ein knallharter Schlag vom Bug, ja. Knallhart, ja. Wo ich mir gedacht habe, oh, Leben ist endlich hier. Oh, das Leben kann aufhören. Da musst du aufpassen, ja. Oh, da stehen die Kinder allein da ohne dich als Vater und die Frau ist allein da, muss ich um die Kinder kümmern. Oh, das ist scheiße, ja. Oh, da musst du auf dich aufpassen und du hast vielleicht gar keine Zeit mehr, irgendwas zu machen, ja. Oh, ich wollte immer einen Hund haben und Reptilien wollte ich immer haben und so und habe gesagt, oh, das müssen wir jetzt alles machen, ja. Weil du hast vielleicht keine Zeit. Oder vor 2 Jahren hatte ich nach der OP eine heftige Lungenembolie. Das ist so der berühmte Schlag, wo man manchmal im mittleren Alter, so wie ich, vor den Bug kriegt. Und da weißt du, Leben ist endlich. Leben ist endlich und deswegen sage ich immer, lebt eure Träume, ja, sagt nicht immer später, 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 sondern später, was ist denn später, ja, mach doch mal gleich, ja, wenn du Bock hast auf was, dann mach das, ja, wenn du Bock auf Natur hast, mach's und sag nicht, wenn ich mal in Rente bin und wenn der Chef nichts mehr sagt, sondern wenn du gut in deinem Job bist, sagt der Chef auch nichts, ja, in deinem Leben kannst du nur überzeugende Leistung und wenn du Leistung bringst, dann ist es auch den Leuten egal, wie du aussiehst. Dann kannst du auch ein Tattoo im Gesicht haben oder was auch immer, ja. Außer auf der Bank. Und wem es natürlich, Achtung mal kurz, stolzen Leute. Und wenn er irgendwo nicht genommen wird in der Firma, weil er tätowiert seid oder was auch immer, oder gepierst oder was auch immer, und ihr kriegt deswegen den Job nicht, dann soll es auch so sein. Dann habt ihr da einfach nichts verloren. Das ist einfach Schicksal, sage ich immer, ja. Ansonsten Freiheit beginnt, indem ihr eure Träume lebt, ja. Die Träume müssen gelebt werden. Und wenn du Bock hast auf ein Tattoo oder auf ein Ohrring, dann mach's. Und mach's nicht später, weil dann machst du es vielleicht gar nicht mehr. Gibt natürlich Leute, ja gut, da gibt es jetzt bestimmt Therapeuten und was, wo das dann alles analysieren und sagen, ja gut, ist mir aber alles scheißegal, ja. Sondern ich fand das immer schon cool, wenn man seine Träume lebt, ja, ob man jetzt einen Hund haben will oder ob man, was weiß ich, ein dickes Auto haben will, einen alten Ami oder was weiß ich, einen alten Opel oder was, ist ja scheißegal, ja. Dann macht's gleich. Denn ihr wisst ja nicht, was so kommt, ja. Ihr wisst ja nicht, was so kommt. Wenn ich jetzt so denke, ja, der Tod meiner Mutter zum Beispiel 2016 war für mich ein massiver Schlag, ja. Aber dann habe ich irgendwann mich selbstständig gemacht. Das hätte ich vielleicht sonst nicht gemacht, ja. Weil ich ja, Mensch, das ist alles so tragisch und du musst trotzdem weitermachen. Immer weitermachen, ja. Nicht stehen bleiben. Und die Träume leben, ja. Ich habe viel in den Kursen, wo sagen, oh, wir hätten mal gerne irgendwann mal ein Wohnmobil und so, ja. Und oh, wenn wir mal in die Rente kommen und so, sag ich, wie alt bist du jetzt? Ja, 50. Ja, hey, du musst auf 15 oder 18 Jahre arbeiten. Meinst du, du lebst dann vielleicht noch? Oder kannst du dann auch Wohnmobil fahren? Ja? Du bist ja schon humpelnd aus dem Auto ausgestiegen, du bist ja schlecht zu Fuß und so. Ja, ich habe schon Arthrose und so, sag ich, vielleicht sollst du jetzt ein Wohnmobil kaufen. Dann kannst du dann mit 65, wenn du in die Rente kommst, dann von deinen schönen Fahrten erzählen. Ja? Dann kannst du von deinen Fahrten erzählen, wo du im Wohnmobil bist. Ja? Weil in dem Alter bist du vielleicht gar nicht mehr fit. Das weißt du doch alles gar nicht. Oder irgendwas hat dich aus dem Leben gerissen. Ja? Ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie, eine Krebserkrankung, was auch immer. Ja? Also mach's gleich. Überleg nicht. Und so, ja. Ich hatte zum Beispiel mal einen Chef, ne? Der hat zu mir gesagt, hier, da habe ich irgendwie ein neues Handtattoo. Ne? Ich habe mich mal angefangen zu tätowieren selber. Ja? Auf dem Mittelaltermarkt war mal einer neben mir. Ich hatte da mal einen Messerstand und neben mir war ein Tätowierer im Zelt. Der hat von Hand tätowiert. Ja? Und sage ich, oh, von Hand, das ist ja schön. Ja? Also richtig von Hand hier, wie man das so aus den Fernsehberichten kennt und so. Ja? Und da sage ich, meine Mutter war kurz vorher gestorben und ich war schwer am Hadern. Ja? Oh, das hat mich schwer getroffen. Ja? Der Tod meiner Mutter, oh, das hat die ganze Familie schwer getroffen. Und mich hat es wirklich sehr schwer erwischt, ja. Ich bin schwer klargekommen zu dem Zeitpunkt und so, ja. Und da war neben mir der Tätowierer und so. Und er sagt, oh, der macht aber schöne Sachen hier. Oh, aber oh, das war wirklich schön, habe ich mir so gedacht. Und so besonders, ja. Und sage ich, oh, das muss aber auch dann jeder, das muss ich aber auch sehen dann jeden Tag, wenn ich mir sowas machen lasse, so, ne. Und habe ich mir mein erstes Handtattoo machen lassen. Ja, da war ich auch schon über 40, ja. Hier, da war ich 43 Jahre alt, ja. Also ich hätte es ja zur Lebzeit meiner Mutter niemals gemacht, ja. Aus Respekt gegenüber meiner Mutter, ja. Wir haben uns nicht oft gesehen, meine Eltern und ich, ja. Aber da gab es immer Zinnober wegen irgendwelchen Tattoos und so an Stellen. Meine Mutter hat es einfach nicht gemocht und so. Und ich wollte auch nicht immer die Konfrontation haben, ja. Und deswegen habe ich es zur Lebzeit meiner Mutter hätte ich es nie gemacht, ja. Und dann habe ich es gemacht. Und da war ich so stolz drauf. Man sagt natürlich, ob du tätowiert bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, ja. Aber durch sowas veränderst du dich erstmal und du bist so einen Schritt gegangen, wo andere nicht machen, ja. Es gibt zum Beispiel viele, sagen, okay, wir lassen uns zum Beispiel, also das ist nur ein Beispiel, das ist jetzt nur so ein Beispiel, über das ich rede, ja. Für den einen ist das Tattoo was Rebellisches, für den einen ist was anderes was Rebellisches. Für mich ist, ich rede jetzt einfach mal vom Tattoo, weil es mich selber betrifft, ja. Viele sagen zum Beispiel, ja klar, lassen wir uns tätowieren, aber natürlich nur so, dass wir es immer mit dem Hemd noch verdecken können, damit man es nie sieht und so, ja. Und dann bist du wieder der Gesellschaft unterworfen, weil die Gesellschaft denkt in Schubladen. Und sobald jemand sichtbar tätowiert ist, dann kommt immer dieses Denken von früher durch, oh, gefährlich, der ist komisch, der ist gefährlich und so. Weil man das früher so gesagt hat, das waren oft Straftäter hier und Leute, wo ihr Leben nicht im Griff haben und so weiter. Und das ist, im Prinzip ist das alles Bullshit, weil es sind normale Menschen wie du und ich, egal was sie haben, ja. Natürlich ist das schon ein harter Schritt, sich das ganze komplette Gesicht tätowieren zu lassen und so, ja. Das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, weil sich deine Mimik verändert, die Leute schauen dir nicht mehr, die sehen, erkennen deine Ausstrahlung nicht mehr, ob du freundlich guckst oder ob du lächelst und so, sie schauen dir nur auf die Tattoos. Wobei ich so ein kleines Kind-Tattoo mit Sicherheit irgendwann mal haben werde, aber sonst nichts im Gesicht, ja. Aber das ist auch noch so ein Traum, wo ich bald mache, ja. Und das ist das, was ich sage. Ne? Mein Chef hat zu mir gesagt, oh, du hast aber ein neues Tattoo. Du bist vielleicht ein harter Hund, du, ja. Und dann sage ich, weißt du, ich sehe mich gerade als harter Hund, ja. Sage ich, wenn ich jetzt denke, ich hätte gerne die Hände tätowiert, ja, und den Hals und so. Und ich mache das alles nicht, weil ich denke, bei der Kundschaft komme ich nicht an oder in der Firma und so. Und sagt er, du bist aber echt komisch, ne. Da denkst du jetzt echt, du bist ein Feigling so ungefähr, weil du das nicht machst. Da sage ich, ja, eigentlich schon, ja. Weil das ist das, was ich gerne, das ist so ein Traum von mir, dass du das nicht mehr verbergen kannst, sondern dass du dich outest, wie so im Prinzip so ein Outen ist das, ja, dass man nicht so sein will wie der Mainstream, dass man anders sein will, drum macht man das, ja. Da gibt es jetzt bestimmt Psychologen, Therapeuten, wo da Erklärungen für haben und so, ja. Aber ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde es einfach toll, ja. Und es ist so ein Zugehörigkeitsgefühl. Das kann man auch über andere Sachen erreichen, ja. Manche Leute können das über Kleidung erreichen oder über Lifestyle, über Autos und so weiter. Und einer wie ich eben anders. Und das ist das, was ich sagen will, ja. Das, was du von außen siehst, ist immer der erste Schein. Der erste Schein, ja. Du musst immer genau hingucken, wen du da zum Beispiel hast, ja. Wenn du da hast. Ich habe zum Beispiel, mein Vater hat früher oft erzählt, er hätte gerne einen Ohrring gehabt. Und das hat er nie gemacht, weil er so Kunden hatte, wo er nie hätte kommen müssen. Ja? Und das ist doch schade. Warum sind Menschen so? Warum titelst du jemanden ab, weil er irgendwas hat? Das ist doch im Prinzip, ist das doch Bullshit. Ja? Deswegen habe ich immer gesagt, überzeugen kannst du nur durch Leistung. Ja? Wenn du kannst schwätzen, du kannst dich in den Vordergrund stellen. Wenn der Kunde aber mitkriegt, du hackst nichts drauf, kommst du nicht mehr. Und wenn du was drauf hast, kannst du aussehen, wie du willst. Ne? Einer meiner Ex-Chefs hat mal gesagt, damals beim Einstellen hattest du nicht so viele Tattoos. Ja? Wenn du so viele Tattoos gehabt hättest, hätte ich dich nicht eingestellt. Und da sage ich, ja, das spricht eigentlich dafür, dass du in Schubladen denkst und gar nicht offen bist. Ja? Und dass es dir scheinbar gar nicht so wichtig ist, dass der Kunde geholfen kriegt, sondern es geht dir nur mal um das äußere Erscheinungsbild. Das ist in vielen so im Berufsleben. Ja. Im Berufsleben ist oft so, ja. Man sagt immer zum Beispiel, wenn du was verkaufen willst und wenn du seriös rüberkommen willst, trägst du einen Anzug und Krawatte. Sei, was ist denn jetzt bitte an einem Anzug, an einer Krawatte seriös? Ja. Also ich, wenn ich eine Krawatte sehe, denke ich immer, für was ist das? Also erstmal eckt mich das eine am Hals. Manche finden das ja schön. Ist ja dann auch okay, wenn die das schön finden. Aber für mich ist es kein Sinn, ja, weil ich stehe in meiner Werkstatt, ja, ich habe eine Cargohose an, ja, da muss ich viel unterbringen können. In jeder Tasche habe ich so meine Sachen, damit ich weiß, das ist da, da brauche ich nur reinfassen, dann habe ich es, ja. Im Berufsleben, im Büro, in Anzug ist für mich erstmal was total unpraktisch ist, ja. Ein weißes Hemd, wenn ich ein weißes Hemd anhabe, ich gucke das nur an, da habe ich schon den ersten Fleck drauf, ohne dass ich was gemacht habe, ja. Also ein weißes Hemd ist für mich schon mal total unpraktisch, weil da fliegt dir eine Mücke entgegen, hast schon ein schwarzes Hemd, schwarzen Fleck drauf und da sagen schon alle, oh, der ist aber ungepflegt, ja. Oder hier, dann brauchst du die Lackschuhe und dann brauchst du das. Das kann ja jeder machen, wie er möchte, ne? Aber das macht dich nicht zu einem seriösen Menschen. Unser Ex-Kanzler hat zum Beispiel mal auf eine Frage geantwortet, da haben junge Leute gefragt, warum Politiker immer Anzüge haben und er sagt, weil wir seriös sind. Da habe ich mir bald in die Hose geballert, ja. Der Mann, der sich an nichts erinnern kann, der sagt, dass er seriös ist, ja. Geht's noch? Also da bin ich aber echt, da bin ich mal vom Stuhl gekippt, ja. Da ist mir aber jeder mit Blaumann lieber gewesen, muss ich sagen, ja. Kleider machen keine Leute, sondern der Geist macht die Leute. Du kannst mit dem Trainingsanzug, ja, von was weiß ich, von einem Laden für 25 Euro oder ob der von einer großen Edelfirma ist für 2.500 Euro. Kannst du doch seriöser sein wie einer mit dem Anzug für 20.000 Euro? Das sieht man doch gerade an den Politikern weltweit, wo irgendwelche Kriege anzetteln. Die haben alle Maßanzüge an. Ja. Und wenn dann einer aus der Ukraine kommt mit einem Polohemd, dann wird er auch noch von so einem Goldfisch, wird er auch noch magisch gemacht, weil er keine gescheiten Klamotten anhat. Das sieht man mal, dass Kleider keine Leute machen, sondern das Herz macht die Leute. Und wenn du kein Herz hast, bist in meinen Augen auch eine Lusche, ja. Sondern das Herz ist wichtig, ja. Damit meine ich jetzt nicht, dass du ein gesundes Herz hast, ja. Wo ein starkes Herz kann aus dem Takt kommen, bei psychischer Belastung oder sonst was. Ein starkes Herz ist eine Haltungssache, meine ich. Eine Haltungssache, wie du im Leben stehst, ja. Ja, das ist das, was ich meine. Nicht in diesen Klischees denken. Bei mir in den Kurse, ja, erlebe ich das ganz oft, ja. Die Leute, die kommen ja zu mir, die haben sich das ausgesucht und dann haben wir ja den ganzen Tag Zeit unterhalten. Den ganzen Tag können wir uns unterhalten, ja. Beim Schmieden wird viel gequatscht und so, ja. Die Zeit vergeht wie im Flug, ja. Wenn ich früher so auf meine Uhr geguckt habe im Berufsleben, habe ich drauf geguckt, oh, erst 5 Minuten vorbei, kam mir vor wie eine Stunde, ja. Oh, vor Langeweile hatte ich schon Kopfschmerzen, muss ich mal wieder Ibo schmeißen, ja. Rückenschmerzen hatte ich, Schulter hat mir wehgetan, dann wurde ich selbstständig, hatte ich das alles nicht mehr. Das war alles Kopfsache. Wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, meine ganzen Beschwerden, die ich über die Jahrzehnte hatte, war alles Kopfsache. Und wenn sie dann lang genug hast, werden sie zur Tatsache. Du kannst durch Kopfsache richtig krank werden. Und wenn du es dann lange weitermachst, dann kannst du auch nicht mehr gesund werden, auch wenn der Kopf nachher wieder funktioniert, sondern dann ist es chronisch. Ja? Und so ist das im Leben. Deswegen sage ich immer, ich bereue nichts. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich das so spät gemacht habe mit meiner Selbstständigkeit. Ja. Aber ich hatte natürlich Verantwortung auch. Ne. Ich war ja der alleinige Familienernährer und so. Und dann, aber es soll auch keine Ausrede sein. Ne. Es gibt Leute, die machen es trotzdem. Ich habe es nicht gemacht, aber lieber später wie nie. Ja. Und heute stehe ich da. Ne. Ich gucke mir meine Werkstatt an. Bin ich stolz wie Bolle. Ja. Gucke ich an hier die ganzen, wenn ich mal die Fotos angucke, die ganzen Gruppenbilder, wo wir mal Abschluss machen, wenn ich denke, wer schon alles da war. Ja. Und die Leute, die schon 4, 5 Mal hier waren, ja, dann denke ich, boah, was ist das ein geiles Geschäft, was ich da habe, ja, dass ich sowas machen darf, das ist ja der Oberhammer, ja, hier, das musst du erstmal bringen, so einen geilen Job zu haben wie ich, dass du den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zauberst, sie geben mit einem ehrlichen Stück Handwerk bei dir aus der Werkstatt und das ist schon ein Geschenk, ein Geschenk. Ja, und jetzt hier bei mir die Woche, ne? Oh, die Woche. Morgen haben wir Beerdigung, ja. Morgen schwere Beerdigung, ja. Oh ja, das ist schade, da ist einer gegangen. Den kannte man sehr lange und der war sehr wichtig für die ganze Familie auch und so. Die Frau bleibt zurück, ja. Da ist morgen Beerdigung. Ja, Dienstag mache ich ein bisschen Werkstatt, so abends gehe ich zum Tätowieren, ganze Familie, ne? Tochter, Frau und ich gehen wir zum Tätowieren. Mittwoch haben wir wieder Kurs, ja. Und dann werde ich noch langsam da Ami einmodden. Ich habe jetzt einen alten GMC Suburban, ja. Morgen soll es den ganzen Tag schiffen, ja. Ja, dann werde ich am Dienstagmorgen werde ich mal waschen und dann werde ich mal so langsam einmotten in den Stadel, weil so gut wird das Wetter wahrscheinlich auch nicht mehr werden, ja. Und dann mal gucken, was die Woche so bringt, ja. Ein bisschen Material vorbereiten und so, ja. Gucken, was sonst so angesagt ist, ja. Ich habe noch viel vor. Oh, der eine Hund ist wieder am Schwächeln, muss ich vielleicht mal zum Tierarzt. Oh, die juckt es immer so. Immer so um die Zeit kriegt ihr so ein ausschlagende Beine, keine Ahnung. Haben wir schon alles möglich testen lassen über die Jahre, ja. Kommt jedes Jahr, muss sie wieder so Tabletten kriegen, damit sie nicht so juckt, damit sie nicht so aufkratzt, weil das ist für die Hunde wirklich schlimm, ja, wenn es dann so juckt. Das kennst du ja von uns Menschen, ja. Das Problem ist, wenn du denen irgendwas hinschmierst, damit es nicht mehr juckt, das lecken sie alles weg. Also müssen sie es innerlich kriegen, ja, das ist halt bei Hunden so, ja. Machst du nichts, werden sie krank, weil die kratzen, die lecken sich so lange ab, bis sie offene Beine haben, bis sie anfängt zu eitern, die hören einfach nicht auf, da tun sie mir echt leid, ja. Da tun sie einem echt leid. Oh, hier heute Morgen war ich auch spazieren mit den Hunden. Da habe ich mal geguckt, ob ich schon ein paar Pilze am Finden bin. Ne? Aber oh, nichts gefunden. Ja, muss schon ein bisschen warten. So ein, zwei Wochen, dann geht es richtig ab wahrscheinlich mit der Parasole und so. Ja. Und so, das ist so mein Wochenplan. Ne? Mal gucken, was sich sonst so ergibt. Und im nächsten Podcast, nächste Woche, weiß ich noch gar nicht, was ich so erzähle. Das war schon mal ein bisschen spontan. Ja, ein bisschen spontan. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr mal gerne hören würdet. Ja, das, man könnte ja so interagieren mal, ja. Schreibt doch mal rein, worüber ich so mal reden soll und so, ja. Oh, die Woche, was ich auch sagen muss, habe ich wieder so einen Kommentar gekriegt, ja. Oh, der war unter der Gürtellinie wieder, ja. Ah, so richtig, ja. Ich meine, ich habe schon oft drüber erzählt, man kriegt es einfach nicht weg, ja. So Spackos wird es halt immer geben, ja. Oh, und da das sind immer Männer. Frauen machen sowas nicht. Frauen schreiben solche Kommentare nicht, es sind nur Männer, ja. Weißt du, woran es liegt? Männer, was ist los mit euch, ja? Und dann guckst du bei ihm aufs Profil, denkst du, oh, der hat null Beiträge von sich geteilt, ja, wieder so einer, ja, selber nichts teilen, ja, aber andere kritisieren, sowas habe ich ja gern, ja, Menschenskinder, sei froh, wenn du mir nicht begegnest, ja, oh, da auf sowas habe ich ja richtig Spaß, ja. Ich weiß, man soll immer deeskalieren und so, ich bin eher ein Typ, der eskaliert im Leben, ja, eskalieren ist manchmal gut, manche Typen verstehen nur Härte, ja, ist einfach so, aber was soll ich machen, kann ja jeden verfolgen, ne. Aber trotzdem kann man mal sauer sein im Leben, ja, über sowas. Ich meine, bin ja Mensch, keine Maschine, ja. Ich werde dann, ist ja meine persönliche Angelegenheit, das mag ich natürlich nicht. Kann man auch sagen, ne. Aber scheiß drauf geschissen. Ne? Jetzt gehe ich hoch, bei uns gibt es heute Nachos hier. Oh, das mag ich von früher, hier die Amerikaner bei uns, da gab es auch Nachos. Auf dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, ja. Oh, das gibt es bei uns heute auch. Schöne Maischips, da mache ich hier Guacamole dazu. Da mache ich noch ein bisschen Chili-Bohnen mit Gehacktes und Zwiebelchen, Knoblauch rein und dann schön Käse drüber, Jalapenos drüber. Dann brennt wieder drei Tage die Rosette, aber ist egal. Ne? Das macht man ja nur ein paar Mal im Jahr und dann ist es auch egal. Da muss man einfach durch. Ne? Ja, das ist wie mit dem Schnupfen. Ja? Rauchen tue ich ja nicht mehr, jetzt hat man eine Lungenembolie, rauche ich nicht mehr. Aber eins kriege ich nicht weg mit dem Schnupfen, ja. Also Schnupftabak, ja. Vertrage ich nicht mehr, ja. Hilft ja nichts. Aber jeden Sonntag mache ich es. Deswegen habe ich meistens Rotznase in meinem Podcast. Aber das mache ich einmal die Woche und dann ist wieder weg, ja. Aber halte ich einfach bei, ja. So ein bisschen Lebensfreude ist das für mich. Lebensfreude, Brauchtum, ja. Stehen die Männer im Ort zusammen. Max Sauerpriester, ist klar. Und so weiter. Eis gebrochen und so. Ansonsten gehabt euch jetzt wohl, ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und mir wünsche ich auch eine schöne Woche übrigens, gell. Wünsche ich mir auch eine schöne Woche. Und ich grüße alle, die mich kennen, ja. Und da sage ich immer, bleibt wie ich bin, gell. Also, Leute, gehabt euch wohl. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Blechern Alex. Hier, macht's gut hier, gell. Tschüssi.
Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört. Und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Blecherne Alex. Ciao.